Hallo liebe Breaking Bad-Freunde, wir haben ein neues Thema für euch mitgebracht und zwar Demenz bei unseren Haustieren. Und ja, ihr habt natürlich recht, wir hatten das Thema schon mal in Folge 35 Gehirnmüll. Und heute soll es etwas anwendungsorientierter um Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten gehen. Ganz viel Spaß! Guten Morgen, Karim.
Guten Morgen, es tut mir sehr leid.
Ich hab, alles gut.
Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, hoffe ich, vergessen, dass wir eine Aufnahme haben, weil die Woche einfach absurd crazy und voll war. Das ist meine Ausrede. Habe es einfach vercheckt. Und deshalb musste Jana jetzt gerade 10 Minuten warten, während ich mich hier einrichte.
Ja, aber du bist ja ein sehr organisierter Mensch. Du warst sowieso im Büro und hast die Folge vorbereitet. Also
das stimmt. Ist sehr, das stimmt. Sehr entspannt. Danke, ja.
Aber erzähl von deiner vollen Woche.
Ich weiß nicht, irgendwie war diese Woche einfach, kam viel so zusammen. Ich habe am Montag habe ich, also heute ist Freitag, ne? Wir nehmen das an einem Freitag auf. Am Montag habe ich was für Science vs. Fiction, für den sehr coolen YouTube-Kanal vom Jack Pop gedreht. Dann war ich Dienstag in der hier WDR-Lokalzeit. Dann war ich, habe ich Mittwoch ein Vorwort für die Weihnachtsausgabe von der Welt, da ist so ein, ne, die Zeitung, da ist so eine Tier-Sonderbeilage, da habe ich das geschrieben.
Oha, dann war gestern, that's big.
Ja, es ist viel, aber es war cool, also macht mega Bock und es sind voll die coolen Gelegenheiten. Und gestern war Tomatolix hier, ich weiß ehrlich gesagt, sorry Felix, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Auf jeden Fall war der hier mit seiner Crew und wir haben was für ein Video für ihn gedreht. Mega coole Sachen, aber das war irgendwie viel. Und meine Tochter war teilweise krank und nicht in der Kita. Busy. Aber was total cool ist, diese WDR-Geschichte. Ich habe da mit der Moderatorin natürlich irgendwie so, macht man so Vorgespräch, dies, das und so. Mhm. Und die waren sehr interessiert an, die ganze Redaktion war sehr interessiert an diesem ganzen Arbeitsbedingungsthema in der Teammedizin.
Ja, ja, ja.
Und das fand ich total cool, dass sie da so Interesse haben. Und die haben schon gesagt, so ja, und das machen wir dann nächstes Jahr nochmal gesondert. Weil das war jetzt so ein Porträt über mich eigentlich. Aber da habe ich das schon mal angerissen und schon mal so geteasert, das Thema. Also ich finde es total cool, dass jetzt auch so die Mainstream-Medien, ich mache Anführungszeichen in die Luft, dass die auf dieses Thema auch so aufmerksam werden. Und
Definitiv, das sehe ich auch.
Ja, Hammer.
Ja. Ich muss zugeben, ich habe deinen Beitrag noch nicht geschaut. Ich werde das nachholen.
Ja, du, kein Stress. Also ich fand's sehr, sehr nett. Die sind sehr, war wirklich ein netter kleiner Beitrag. Aber wie das beim WDR so ist, kann man das nur 7 Tage online nachschauen. Oh, das heißt, wenn diese Folge online geht, ist der Beitrag schon weg. Wie war deine Woche?
Ja, ganz gut bisher. Ich habe Fortbildung gehabt, viel, aber hier sind auch passend zu deiner Tochter, hier sind auch einige krank. Wie gefühlt gerade überall. Und ich hatte noch eine bisschen peinliche Begebenheit, weil ich nämlich mir gedacht habe, hey, Keks ist jetzt 1 Jahr alt geworden. Was gibt's für ein besseres Geburtstagsgeschenk als ein Blutbild?
Ha, sehr gut. Nice.
Er war natürlich ultra begeistert. Ich weiß ja, dass er nicht so super einfach ist in der Klinik. Deswegen habe ich ihn vorher schon ein bisschen gedopt, aber es hat ihn einfach gar nicht interessiert. Er hat sich katastrophal benommen. Der hat die Blutröhrchen quer durch den Behandlungsraum geschossen. Wir haben 3 Beine gebraucht. Wir mussten putzen. Wir waren 3 Leute. Ja, und ich bin ein bisschen gedemütigt und peinlich berührt da rausgegangen. Aber wem erzähle ich das? Du kennst ja das von IntroCat auch?
Ja, bei der ging das Blutabnehmen ja nur unter Sedation komplett. Also sonst wäre es auch keine Chance gewesen. Ich glaube, bei Katzen hat jeder da Verständnis. Da steckt man einfach nicht drin.
Aber ich habe mich gefragt, sowohl für mich als auch, habe ich gedacht, wäre vielleicht für euch eine coole Sache. Medical Training kommt ja immer mehr in Mode, ob man sowas nicht mal angehen kann. Also ich glaube, deine Katze ist auch verfressen und Keks super arg. Also wir müssen hier ja wirklich das ganze Haus umräumen dafür, dass er hier nicht ohne Ende Futter klaut und Menschen essen. Die wären eigentlich gute Kandidaten, oder?
Total. Ich hatte da auch schon mal mich so ein bisschen umgehört, aber falls ihr da draußen jetzt zuhört und sagt, hier, ich kenne jemanden, der dieses Medical Training bei Katzen super gut erklärt oder irgendwie, weil ich nicht da Tipps geben kann, dann stellt doch mal bitte in Kontakt her, weil sowohl Jana als auch ich könnten das gebrauchen, wie ihr hört. Und ich werde auch total interessiert dran.
Ich glaube, ich habe sogar erwähnt. Vielleicht können wir da später noch mal kurz drüber reden.
Oh, okay.
Aber du, mit diesem Intro sind wir quasi schon mitten im Thema.
Nee, Moment, stopp. Sorry, okay, ich weiß, dass du jetzt eine ganz geile Überleitung hast, aber ich habe letzte Folge komplett vergessen, dass wir uns ja gegenseitig Fragen stellen wollen. Und ich bin dran, mit dir eine Frage
zu
stellen.
Mist, ich dachte, das fällt jetzt unter den Tisch.
Nee. Okay, pass auf. Die Frage ist, was ist dein liebstes Weihnachtsritual?
Oh, ich bin gar nicht so ein arger Weihnachtsmensch, aber ich glaube, wenn ich eins aussuchen sollte, dann ist es Christbaum schmücken. Das ist bei uns immer erst am 24. morgens. Und bis dahin, also da legt meine Mutter sehr starken Wert drauf, dass dann alle zu Hause sind. Und dann, wir haben, also die ist sehr dekoaffin. Wir haben, also eventuell, ganz rein hypothetisch, gibt es einen Kellerraum, der zu 95% aus Deko besteht und davon zu 90% aus Weihnachtsdeko. Dementsprechend gibt es verschiedene Weihnachtsbaumgarnituren und dann muss erstmal gemeinsam entschieden werden, welche Farbe es dieses Jahr gibt. Ja, wir haben so frevelhafte moderne Farben wie Pink oder.
Geil. Ja, habt ihr das Orange. Dann so in Kisten sortiert oder so?
Ja.
Hammer.
Ja, und der Schmuck, der nicht verwendet wird, wird im Rest der Wohnung verteilt. Ja, aber das ist, glaube ich, mein liebstes Ritual. Und dann ist mein Bruder, der Technik-Nerd bei uns in der Familie, der macht dann ein Timelapse von dem ganzen Prozess, wo die Hunde und die Katzen auch noch mit drin rumspringen. Und dann sind das unsere Weihnachtsgrüße. Okay, das waren jetzt sehr tiefe Einsichten.
Ja, ey, siehst du, wieder was über dich gelernt. Ist doch cool.
So, aber jetzt, darf ich das auch zurückgeben? Erzähl was von deinem.
Nee, du bist nächstes Mal wieder dran mit einer persönlichen Frage.
Okay. Alles klar, habe verstanden.
Okay, hau raus, deine Überleitung.
Ja, jetzt, ich wollte dir gerade den Ball übergeben, dass du jetzt die Brücke zurückbauen musst. Aber eigentlich waren wir ja beim Thema Verhalten mit dem Medical Training. Mhm. Und da wollten wir mit dieser Folge auch hin. Du hast nochmal das Thema Demenz vorgeschlagen. Willst du nochmal ein bisschen mehr erzählen, warum?
Weil ich, das war diese Woche auch noch, für Tiere suchen ein Zuhause, was zum Thema Demenz erzählt habe und dabei über sehr cool eine Übersichtsarbeit gestoßen bin, gestolpert bin, so heißt es. Wir verlinken das in den Shownotes. Diesmal wirklich, Jana, ich schicke dir tatsächlich den Link diesmal.
Habe ich das vergessen?
Ja, ich hab's vergessen, dir zu schicken. Egal, auf jeden Fall diesmal wirklich, schaut in die Shownotes, da ist der Artikel aus Frontiers und da geht es um die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten, ne, weil so dieses Demenz, Canine Cognitive Dysfunction Ding, das ist ja ganz interessant eigentlich, dass das gar nicht so häufig ist, dass Alzheimer mit diesen Beta-Amyloid-Plugs und so weiter und so fort, wie bei uns Menschen, tritt nicht so häufig bei anderen Tieren auf. Und Hunde sind da halt eine der Ausnahmen, die fast exakt die gleichen Gehirnveränderungen zeigen. Und wir wissen ja sehr genau so, was Alzheimer bzw. CCD macht, also wie die pathologischen Veränderungen sind, aber wissen nicht warum. So, und deshalb ist Behandlung immer so ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht ursächlich behandeln kann, weil man nicht weiß, woran es eigentlich liegt. Es gibt aber...
Sorry, dass ich hier reingrätsche.
Ja, hau an, bitte.
Bei Katzen ist die Physiologie die gleiche. Also das sind natürlich denkbar schlechte Versuchstiere, wenn man von der Seite drauf schaut. Aber die scheinen den gleichen Pathomechanismus zu haben.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ach krass, das heißt, die haben auch diese Plugs und alles drum und dran?
Ja.
Spannend, oder? Klar, vermutlich besteht da kein Zusammenhang, aber ich finde es interessant, dass die beiden Tiere, die ja sehr eng mit den Menschen zusammenleben, das
genau, so das habe ich auch gedacht, ob das ein Zivilisationsproblem ist.
Ja. Spannend. Vielleicht gibt es da irgendwie, also ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt. Weil da müssten ja auch, weiß ich nicht, was sind denn andere Tiere, die eng mit Pferde? zum Beispiel.
Naja, die leben aber nicht unter unseren Bedingungen. Also ja, das kannst du ja nicht vergleichen.
Ja, aber es gibt eigentlich keine anderen Tiere, die so wie Hunde oder Katzen unter diesen Bedingungen leben, oder?
Ja, wahrscheinlich eher weniger. Jetzt, man könnte jetzt sagen, okay, irgendwelche parasitären Tiere, wenn du jetzt von Schädlingen ausgehst, irgendwie.
Okay. Ja.
Ratten und Mäuse, aber wie auch immer.
Aber Moment, die haben das ja nicht.
Ja, ja,
die,
genau.
Das wär, also die, wär das die haben ganz andere Wettermechanismen.
Ja. Aber passend dazu, ich habe in der Recherche von Slowenisch, also es war eine Studie eher aus ländlichen Gegenden. Die haben nach Risikofaktoren gesucht für diese Demenz. Jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber es passt gerade zu den Lebensbedingungen. Und die haben gesagt, die Faktoren, die da quasi mit reinspielen, sind einmal Alter, und Ernährung. Und dann hatten sie das Beispiel, die Hunde, die eine kontrollierte Fütterung erhalten haben, die hatten das deutlich seltener als die Hunde, die halt irgendwie so Haus- und Hoftiere waren, die halt mal eben hier aus der Küche und da was geklaut und so weiter. Und dann haben sie das dem Menschen gegenübergestellt. Und da sind ja für Alzheimer, die Risikofaktoren, gesättigte Fettsäuren, Zucker, highly processed foods und so und eben die protektiven Varianten davon, irgendwie so pflanzenbasierte Nahrung, ungesättigte Fettsäuren, Nüsse, Fett und Fisch. Und ich dachte, ich habe es gelesen, ich dachte, ja, also das ist ja jetzt mal wirklich eine Erkenntnis, ne? Also ich meine, bei welcher Erkrankung gehst du irgendwann als Rentner zum Arzt und dann kriegst du den Spruch zurück, naja, also dafür hätten sie halt wirklich mal mehr Donuts essen müssen.
Ich wusste es immer.
Ja. Aber es passt ja dazu, ne? Dass die dann dazu neigen. Sorry, hab ich dich halt aus dem Konzept gebracht?
Nee, überhaupt nicht, alles gut. Ich habe mich halt gefragt, also wir kriegen das ja in den Praxen und Kliniken immer mehr so angetragen, so mein Hund ist tattrig oder alt oder wie auch immer, was kann man denn da machen? Und es gibt ja keine ursächliche Therapie, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die Wirksamkeit zeigen. Und ich finde es, also was ich gerne machen würde, ist einfach kurz mal zwei, drei Sachen davon vorstellen, der Rest in diesem Paper, um damit, ne, wenn ihr solche Fragen in der Praxis oder Klinik oder wo auch immer bekommt oder in der Prüfung im Studium, was weiß ich, dann habt ihr eine Antwort. Und ich finde es ganz interessant, dass die medikamentöse Herangehensweise immer auf Durchblutungsförderung abzielt. Also gerade auf Durchblutungsförderung des Gehirns natürlich. Und dass es, da ist so, Selegilin ist eins dieser Medikamente, die man auch beim Menschen verwendet. Allerdings dabei Parkinson. Und das funktioniert gegen dieses Canine Cognitive Dysfunction Syndrome.
Und warte. Okay, dann bin ich irgendwie auf dem falschen Dampfer. Ich dachte, das wäre ein Mao-Hämmer.
Ist es auch, ja. Genau, ein Inhibitor, ja, genau.
Ja.
Ist ja ein Hämmer.
Also ein, nochmal, um es zu übersetzen, ein Hemmstoff der Monooxidase. Aber dann ist es doch serotoninwirksam und nicht durchblutungsfördernd. Oder wie funktioniert das? Klär mich auf.
Also, wenn ich das hier richtig verstehe, gibt es da verschiedene Mechanismen. Erstmal, mad respect, dass du das mal kurz aus dem Stegreif weißt.
Wir machen ja die Folge hier, Karim.
Okay. Jana ist besser vorbereitet als ich. Okay, alles klar. Also es reduziert den Abbau von Neurotransmittern im Gehirn. Es hat einen neuroproduktiven Effekt auf Dopaminerge, Noradrenerge und cholinerge Neuronen und du hast völlig recht, Durchblutungsförderung ist Nikergulin. So, also Selegilin ist neuroprotektiv, Nikergulin, schwierige Worte, ist durchblutungsfördernd und steigert die Leistungsfähigkeit der Neuronen. So. Und diese beiden Dinge sind halt ganz gut untersucht. Da gibt es von einer Herr oder Frau Landsberg gibt es da Untersuchungen und Magia, das ist alles in diesem Paper verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken. Aber ich finde es ganz interessant, dass das halt tatsächlich etwas ist, was man verschreiben kann und was belegt wirksam ist. Das hebt jetzt die Krankheit natürlich nicht auf, aber ne, so. Und dann geht's halt weiter mit so Antidepressiva, bla blub und dann Clomipramin und so und okay, alles klar. Das ist dann, führt dann vielleicht ein bisschen, also es ist ein bisschen sehr, es hat etwas sehr viele Nebenwirkungen dann vielleicht so ab dieser Ecke.
Okay, dann muss ich, da will ich direkt dran gehen.
Okay, hau rein. Sorry. Ist das dein Thema?
Ja, naja, nur so zu teilen, weil das ist ja schon, also ich meine, das ist ja genau die Diskussion, die du im Endeffekt mit Patientenbesitzerinnen führen musst, ne? Diese, die Vorurteile gegenüber den Psychopharmaka. Und ich bin jetzt nicht ewig lang in dem Thema drin, aber was man so immer liest, ist, dass es halt ziemlich veraltet ist, dass die Medikamente früher irgendwelche Horrorszenarien von Persönlichkeitsveränderungen etc. gemacht haben, dass die heute aber sehr viel sanfter eingesetzt werden und vor allen Dingen die Wirkstoffe sehr viel besser sind, sodass das nicht mehr so leicht passiert. Und dass das eben genau eine Sorge ist, die man den Leuten nehmen darf in dem Punkt.
Und, dann lass mich das paraphrasieren. Also Benzodiazepine sind ja zum Beispiel eine dieser Wirkstoffklassen, die man da verschreibt. Und die wirken ja anxiolytisch, also angstlösend.
Ja.
Und das ist irgendwie eine coole praktische Sache, wenn es richtig dosiert ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Dosierung gar nicht so trivial. Und weil die Hunde einfach sehr unterschiedlich darauf reagieren. Und das Problem ist halt, dass das ja dann nur noch das Symptom überdeckt sozusagen, wenn man dann Hunde hat, die sich nicht mehr, die orientierungslos sind, dadurch halt Angst bekommen, gerade so nächtliches Umherwandern und so hat man ja bei diesen CCD-Hunden. Und wenn ich denen Benzos gebe, dann empfinden die einfach diese Angst nicht mehr so sehr. Aber das ist dann, setzt dann quasi ganz hinten an, während diese neuroprotektiven, durchblutungsfördernden Sachen zumindest einen Schritt weiter vorne ansetzen. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte.
Ja, okay, verstehe.
Ja, aber ja, es ist so, das, was man ja, glaube ich, von den Menschen kennt, ist so Haldol, die Haldol-Zombies. Das ist ja so ein Medikament, das man früher ganz viel gegeben hat bei allen möglichen psychischen Erkrankungen. Und da sind die Leute dann halt, deshalb heißen sie Haldol-Zombies, einfach wie Zombies über die Flure gelaufen und irgendwie haben überhaupt nichts mehr mitbekommen. Das gibt es so dann zum Glück nicht mehr. Und das ist aber, glaube ich, das Bild, das ich, weil es so krass ist, einfach in ganz vielen Köpfen festgesetzt hat, auch in meinen, muss ich zugeben. Ja, und dann kommen wir halt zu den klassischen Sachen, die wir ja in der letzten Folge schon mal hatten. Den Hund fordern und fördern, auch im Alter. Und neue Reize, sanfte neue Reize einbringen. Ich drehe nächste Woche ein Video dazu mit einem total süßen Labrador, der hier schräg gegenüber von mir wohnt. Sie heißt Bali, sie ist 13 und ist ganz schwarz.
Hat so
ganz, ne, cool. Und die hat ganz viel graues Fell und so. Die ist super, super süß und die ist total tattrig. Und mit der machen wir so ganz low-key Sachen, um mal zu zeigen, was man da machen kann. Zum Beispiel so, wenn du im Park immer links rum gehst, gehst halt mal rechts rum, weil das schon ein neuer Reiz für das Gehirn ist.
Ja,
so,
definitiv.
Die Art low-key meine ich. Genau, aber das hatten wir ja schon in der letzten Folge. So,
ja, aber ich finde es nicht verkehrt, das nochmal zu wiederholen, weil das schon, also das ist mit einer der wichtigsten Messages, finde ich. Also auch wenn wir jetzt hier über Psychopharmaka reden, das geht ja immer quasi Hand in Hand mit entweder so Verhaltens, ich nenne es jetzt mal therapeutischen Maßnahmen oder halt Training und dann eben ja dieses, den Hund weiter zu fordern, weil es ja, wer rastet, der rostet, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. Tut man denen keinen Gefallen mit.
Ja, genau. Und dieses, der will ja nur ruhig in der Ecke liegen und der will ja auch gar nicht mehr so viel, das ist halt Quatsch, sondern die Hunde, den tut halt irgendwann, tun halt die Gelenke weh, aber dann muss man halt sie dazu bringen, dass sie ihre Muskulatur besser durchbluten wieder. Also dieses Durchblutungsthema ist wirklich wichtig da. Also diese, wie du sagst.
Also das geht ja schon damit los, dass, also man denkt, ja, okay, der wird jetzt alt, ne, der will nicht mehr so. Und in dem Zug werden vielleicht auch Symptome, die schon auf eine beginnende Demenz schließen lassen, einfach für adäquate Alterssymptome missinterpretiert. Ja? Dass du quasi Zustände, die du eigentlich behandeln könntest oder solltest, auf die Schiene des Alters schiebst und das Tier daran lässt. Ich habe eine italienische Studie gelesen, da hatten die 102 geriatrische Hunde, die aus anderen Gründen vorgestellt wurden. 75 davon hatten erste Anzeichen von CDS oder CCS, ne, ist entweder Canine Cognitive Dysfunction Syndrome oder nur Cognitive Dysfunction Syndrome, das ist nicht so ganz einheitlich. Und 18 von diesen 102 Hunden hatten das Manifest. Also 18%, man muss dazu sagen, geriatrisch hatten die über 7 Jahre definiert. Das heißt, wenn man den Alters-Cut-Off noch etwas höher gewählt hätte, wäre die Prozentzahl sicherlich noch ein bisschen größer gewesen. Mhm. Aber das zeigt, wie viel da quasi unterm Radar läuft und wie viel wir nicht mitkriegen. Ja. Und so ein bisschen das Problem ist da ja auch immer noch die Diagnostik, ne? Hatten wir auch beim letzten Mal schon, aber ich würde es auch nochmal aufführen wollen. Dass du quasi keine metrische, also ich meine, wir haben keinen Bluttest, ne? Wo wir jetzt, weiß ich nicht, bei einer Schilddrüsenerkrankung etc., wo wir sagen können, ah ja, das geht in die Richtung, sondern du musst entweder über Fragebögen gehen und die sind, sobald der Patientenbesitzer, die Patientenbesitzerin die ausfüllt, schon sehr stark gebiased. Mhm. Besser ist es, wenn das wirklich die Tierärztin macht. Und wenn man sehr gewissenhaft ist, dann macht man noch Verhaltenstests, ne? So Problemlöseaufgaben und irgendwelche.
Ja. Kurz was zu diesen von den BesitzerInnen ausgefüllten Fragebögen. Das Problem ist ja, dass das ein schleichender Prozess ist. Das ist ja nicht so, der Hund wacht morgens auf und ist dement, sondern das ist ja ein über Jahre schleichender Prozess. Und da greift dann genau das, was du vorhin gesagt hast, dass man so merkt, okay, der Hund wird ruhiger, dann schone ich ihn jetzt auch und dann fällt das gar nicht mehr so auf nach irgendwie 2 Jahren, dass der Hund da voll drin ist. Und dann, ne, wie man es bewertet, ist dann halt totale Sichtweise. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen zu dieser Selbstwahrnehmung mit dem Alter und dem Schonen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das bei ganz vielen Freunden von mir, so dieses, gerade jetzt in so Corona-Zeiten, die dann irgendwie nicht mehr so sportlich fit sind und dann sagen so, ach ja, ich merke ja das Alter. Und ich denke so, Alter, du bist irgendwie paar und 30. Komm mal klar, was los? Mhm. Das ist irgendwie kein Alter, wo man sagt, oh ja, oh, ich merke es auch in den Knochen. Das ist halt Bullshit. Aber ja, wirklich, man kann dieses Argument halt immer verwenden. Und das ist, ich merke das, ich trainiere hier eine Touch-Rocky-Mannschaft und da merke ich das total, dass so die Leute in 30ern dann mal sagen, ja, also ich kann ja auch da kompetitiv gar nicht mehr mithalten mit den Mid-20ern, wo ich so denke, so, hä, doch, kannst du schon, wenn du halt nicht so faul wärst. Komm mal klar.
Okay. Karim ist ein harter Trainer.
Ja, schon, weil irgendwie, ich finde, dass diese Ausrede nicht mehr gilt. Und das kommt halt aus einer, da habe ich ganz interessant von dem Moving Monkey, von dem Physiotherapeuten, ein Video zugesehen. Er meinte, dass unsere Großeltern, Generation, ne? Die haben halt Krieg miterlebt und so. Und das sind halt ganz andere Grundbedingungen. Und dass die halt im Alter fettiger sind, liegt halt daran, dass die irgendwie hart körperlich arbeiten mussten und wenig Energie zur Verfügung hatten. Also Essen. Und damit können wir uns halt nicht vergleichen, weil wir haben alles, was wir brauchen. Und wir haben halt keine externen Faktoren, die uns irgendwie da kaputt machen, sondern nur, dass wir halt nicht unseren Körper genug nutzen. So,
genau,
das war
jetzt sind es die internen Faktoren.
Ja, genau, wirklich.
Jetzt lassen wir uns selber rosten. Ja, aber was man da, also natürlich ist es so schleichend und deswegen bemerkt man es auch nicht. Ich glaube aber, was das prägnanteste Symptom ist, worauf man so ein bisschen achten kann, besonders bei Hunden, ist die Ängstlichkeit. Also man hat ja diese, ich glaube, 5, 6 Faktoren, die in diesen, entweder die heißen CADES oder die heißen DISHA oder DISHA, wie auch immer man es ausspricht. Ich verlinke das nochmal. Das sind so diagnostische Tools, ne? Fragebögen, wo man dann am Ende einen Score errechnet. Und da geht es immer um Ängstlichkeit, Desorientierung, Aktivitätsmuster, gestörte Schlaf-Wachrhythmen, Unsauberkeit, und Vokalisationen bei Katzen vor allen Dingen. Und was noch das am ehesten ist, klar, die Unsauberkeit fällt natürlich auf, aber die Ängstlichkeit, wenn man fragt, überlegen Sie mal, so übers letzte Jahr, ist Ihr Hund ängstlicher geworden? Oder kommt er mit Situationen nicht mehr so gut klar, mit denen er vorher klar kam? Und dann muss man natürlich irgendwie organische Ursachen ausschließen, beziehungsweise irgendwelche sensorischen Probleme, dass die nicht mehr so gut hören und sehen und deswegen unsicher werden. Aber dann ist das wahrscheinlich so eins der Symptome, die noch mit am prägnantesten zu bemerken ist.
Aber das geht ja voll oft miteinander einher, oder?
Ja,
also, dass
genau.
Der Hund schlechter
deswegen
sieht und
ist,
hört.
Ja, ja, deswegen sind wir ja an dem Punkt, ne, dass es knapp 20% der Tiere im Alter haben und ohne Behandlung bleiben.
Ja.
Ja. Ja, und selbst wenn wir es erkennen, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir, den wir eben schon angesprochen haben, dass wir verschiedene Vorurteile vor der Therapie haben. Nicht nur die Angst vor der Persönlichkeitsveränderung, sondern vielleicht auch, weil man denkt, naja, das ist jetzt irgendwie unangemessen, dem Tier so eine Behandlung zu geben, weil es ist ja ein Hund. Oder dass man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie, wenn es jetzt nicht unbedingt um alternde Tiere geht, sondern generell um den Einsatz von Psychopharmaka, dass man so den Eindruck hat, das ist jetzt der easy fix. Ja, eigentlich, ich gehe hier den faulen Weg. Wobei es natürlich in der Realität, wie schon gesagt, immer so ein Zusammenspiel ist aus Training und vielleicht, wenn nötig, einer Medikation. Und ich habe zwei sehr coole Bücher gefunden, sind komplett, also ich bin wahrscheinlich total late to the party, aber die sind komplett an mir vorbeigegangen. Verhaltensmedizin bei Hund und Katze von Schneider und Ketter und Verhaltensmedizin beim Hund. Die sind beide aus 2016. Das zweite ist von Schroll und De Hesse, wie auch immer. Und die haben super exakt ganz viele verschiedene Wirkstoffe aufgeschlüsselt, wo man welche einsetzen kann. Und da waren so viele Namen dabei, die ich noch nie gehört hatte. Also was ich da gelesen habe, sind wohl diese, also ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber nach meinem Stand ist es so, dass es nur zwei zugelassene gibt. Das ist zum einen dieses Selegilin, was du erwähnt hast. Für den Hund als Mauhemmer in der Demenzbehandlung und dann das Clomicalm, ja, was so gegen Angstzustände wirkt. Und was man aber noch viel besser auch einsetzen kann, sind diese ganzen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die wir aus der Humanmedizin kennen. Da gibt es leider kein zugelassenes für Tiere. Die sind aber deutlich sanfter so in ihrer Wirkung als die Mao-Hämmer. Und die haben noch eine viel breitere Anwendungspalette. Also da sind wirklich, also diese Bücher, ich bin wirklich Fan, da sind Tabellen drin von Symptomen und hinten stehen Wirkstoffe aufgelistet, welche man dafür einsetzen könnte. Und dann gibt es an einer anderen Stelle im Buch wirklich ganz genaue Charakteristika, wie du die kombinieren kannst, wie du die zu geben hast, was die Probleme dabei sind. Eine große Gefahr ist, dass man quasi es übertreibt mit den Wirkstoffen und die Tiere in ein Serotonin-Syndrom fallen. Das ist tatsächlich ein lebensbedrohlicher Zustand, also das darf man nicht unterschätzen. Deswegen darf man da auch nicht so viel rumkombinieren bei diesen antidepressiven Wirkstoffen. Aber da gibt's unglaublich viel, was wir uns noch nicht so richtig erschlossen haben. Was ich inzwischen ein bisschen kenne und was wirklich gut funktioniert, ist das Trazodon. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist auch so was Ähnliches wie ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und der funktioniert sehr gut bei stationären Patienten. Manchmal hat man ja so Hysterische, die gar nicht alleine bleiben können. Und dann kriegen die für die Dauer des Klinikaufenthalts Trazodon und dann sind die ruhig. Ja, dann stressen die nicht die anderen Tiere, dann haben die selber viel weniger Stress bei den Untersuchungsgängen und so. Und was natürlich inzwischen auch viel verbreitet ist, sind diese Appetitstimulantien. Ja, das Mirtazapin ist ja inzwischen, glaube ich, echt überall angekommen. Gibt es ja auch ein zugelassenes Präparat jetzt für die Katze. Das ist ja auch ursprünglich ein Antidepressivum aus der Humanmedizin, wird halt anders verwendet bei uns. Aber das, also ich glaube, da ist noch ultra viel, was entwickelt werden kann und was wir uns noch zunutze machen können.
Ja, ich meine, man muss sich keine Illusion hingeben. Dadurch, dass wir in der Tiermedizin ja irgendwie einen guten Job machen und uns weiterentwickeln, werden die Hunde immer älter. Deshalb wird es immer mehr ein Problem werden. Deshalb müssen wir immer mehr uns damit auseinandersetzen. Und es ist, glaube ich, wichtig, jetzt schon anzufangen, die BesitzerInnen alle irgendwie ja zumindest mit ins Boot zu holen und die Möglichkeit aufzuzeigen und auch bei jüngeren Hunden schon mal Optionen aufzuzeigen und dann halt für ältere Hunde diese ganzen Sachen parat zu haben. Also mega cool, dass es da diese Bücher gibt.
Ja. Und ich wiederhole mich auch nochmal zum letzten Mal. Ich glaube, wir brauchen noch mehr spezialisierte Kolleginnen und Kollegen.
Du meinst Geriatrie?
Ja. Oder ich habe gedacht, eigentlich wäre sowas wie Psychiatrie ja auch spannend. Also ich meine, der Begriff ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob wir den verwenden können, aber bei uns ist es ja immer Verhaltensmedizin und dann klingt es oft sehr weichgespült nach halt, sowas wie ein medizinischer Hundetrainer, Hundetrainerin. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich finde diese andere Seite davon, die in der Humanmedizin so aufgespalten ist, in die Psychiater und die Psychologen, vergisst man dann total.
Wobei man ja jetzt in der Humanmedizin diskutieren kann, ob diese Aufspaltung überhaupt sinnvoll ist. Aber nun gut, egal.
Das sind Tools, die man benutzen kann zumindest.
Ja, total. Und ich sehe das genauso wie du, dass da, also es wird ja auch kommen, weil einfach der Bedarf steigt und damit wird es dann irgendwie kommen und es scheitert dann vielleicht vorerst daran irgendwie, dass es schwierig ist, neue Fachrichtungen irgendwie so zu etablieren und dann machen es halt einzelne Leute einfach. Deshalb wird schon passieren.
Okay, und um hier nochmal hands-on das Ganze abzuschließen, ich verlinke euch mehrere Sachen in die Shownotes, und zwar vor allen Dingen zwei Fragebögen für die Diagnostikfindung. Das eine dieses DISHA und das andere ist ein Fragebogen aus einem Paper, diese Canine Dementia Scale. Die gibt es leider nicht so schön grafisch aufbearbeitet. Vielleicht möchte das mal jemand in Angriff nehmen. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Für Tierärzte, sondern nur für Halter. Aber da kann man einen sehr guten Score errechnen als diagnostische Hilfestellung. Und die beiden genannten Bücher würde ich auch reinstellen. Und damit ist man, glaube ich, erstmal schon mal ganz gut gedeckt. Was wir jetzt allerdings noch gar nicht erwähnt haben, sind diese ganzen, ich sag mal, Additive, ja, also dass es ja Futtermittel gibt, die speziell darauf ausgerichtet sind, dass du Nahrungsergänzungsmittel hast, die speziell darauf ausgerichtet sind.
Ja, das ist in diesem Paper auch ein ganzer Abschnitt mit irgendwie Kupfer, Zink, Superoxid, Dismutase, Frucht, und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel Kram. Können wir vielleicht dann nochmal eine Folge machen?
Ja, wenn das Ganze ein bisschen besser verstanden ist, vielleicht auch.
Ja, in 5 Jahren. Naja.
Gut. Dann sind wir richtig gut, wenn es bis dahin Breaking Bad noch gibt.
Ja, klar.
Nicht schlecht.
Ja, sicher. Ich weiß nicht. Ich habe mal kurz in meinen Kalender geguckt. In 5 Jahren habe ich noch nichts vor. Also passt.
Gut.
No?
Alles dann, klar. Ich nehme dich beim Wort.
Wir sprechen uns erstmal in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Bis dahin. Mach's gut, Karim.
Ciao.
Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle Ressourcen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls ihr noch Tipps und Tricks auf Lager habt, irgendwelche Medikamente, Zusatzstoffe oder Trainings, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns doch gerne an breakingvet@gmail.com. Bis bald!